Wiesbaden radelt. Ein Podcast voller Geschichten rund um das Leben auf dem Rad. Mit tollen Tipps von interessanten Gesichtern unserer Stadt. Und Lifehacks, wie man entspannt und fröhlich durch den Stadtdschungel kommt. Nico Lange präsentiert. Wiesbaden radelt.
Radeln oder nicht radeln? Das ist hier die Frage. Naja, oder eben auch nicht. Für Michael Volkmar gibt es da nur eine Antwort. Radeln, ganz klar. Der Inhaber der Wiesbaden-Agentur Scholz und Volkmar geht sogar so weit, dass er seinem Team einen Extratag Urlaub gibt, wenn sie an so und so vielen Tagen mit dem Rad zur Arbeit kommen. Er macht ernst. Eine App, die Routen trackt, ein Lieferservice per Cargofahrrad und. Was er auch noch mit dem Superblock zu tun hat, der am 15. und 16. Juli stattfindet, was das überhaupt ist und warum man unbedingt hingehen sollte, das hört ihr jetzt.
Ich sitze jetzt hier in den Heiligenhallen mitten in Wiesbaden in deiner Agentur, Michael, und gönne mir erstmal ein schönes Glas kaltes Wasser, was unten aus dem Hahn im Eingangsbereich kommt. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich.
Wohlbekommst. Die heiligen Hallen der ehemaligen städtischen Kliniken.
Genau.
Die meintest du gerade wahrscheinlich.
Die meinte ich. Wie lange seid ihr schon hier?
Wir sind seit 2000, ziemlich genau. Seit 2000.
Okay. Ich fasse mal kurz zusammen für die, die dich noch nicht kennen. Du bist ja wirklich eigentlich ein stadtbekanntes Gesicht. Baujahr 65, in Augsburg geboren.
Jawohl.
Das Internet macht es möglich. Du hast in Wiesbaden Kommunikationsdesign studiert.
Versehentlich.
Und dann, zack, danach direkt die Agentur gegründet mit dem Ziel. Und jetzt kommt's, die wirtschaftlichen Ziele deiner Kunden mit den gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit in Einklang zu bringen. Das zeigt sich in ganz vielen eurer Projekte. Und in diesem Podcast interessieren mich aber natürlich ganz klar die, die was mit dem Thema Fahrradfahren und Nachhaltigkeit in unserer Stadt zu tun haben. Ein Teil deiner Arbeit fährt jedes Mal mit mir mit, wenn ich auf den Sattel steige. Nämlich?
Ach, komm, das Fahrrad, das Kiezkaufhaus.
Nee, mit meinem Fahrrad. Ein Versuch hast
Riesel,
du doch.
Müller, natürlich unser Kunde.
Nein, auch nicht. Eine kleine App.
Ah, unsere RadPlus-App.
Genau. Für alle, die es nicht wissen, DB Plus Rad heißt sie, glaube ich, oder? Das ist zumindest das, was ich mal eingebe.
DB Rad Plus.
Ah, DB Rad Plus. Genau. Und da trackt man die Kilometer, die man fährt, sammelt die. Wo bist du gerade so?
Ich bin bei 350 in Wiesbaden und witzigerweise deutlich mehr in Berlin.
Ah, okay. Da kann man unterschiedliche Städte auch einstellen.
Man kann. Es sind insgesamt 16 Städte, in denen Rad Plus läuft. Und Berlin ist, obwohl es gerade erst seit 4 Monaten am Start ist, seit April ungefähr, sind dort insgesamt schon 3 Millionen Kilometer kollektiv gesammelt worden. Und weil ich da ab und zu bin und immer die längere Strecke habe, sammle ich einfach konsequenterweise dort mehr Kilometer als meine 1,7 Kilometer Strecke in Wiesbaden.
Ja, also ich habe jetzt so 250, weil die App, glaube ich, mal resettet wurde. Deswegen fange ich jetzt wieder von vorne an zu sammeln. Also man drückt auf Go und dann wird das, was man erradelt, getrackt. Nicht die Strecke an sich, sondern die Kilometer. Und damit kriegt man etwas Gutes zurück. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen in kurzen Umrissen, wie es dazu kam.
Ja.
Von der Idee Radwende zu Radplus.
Also es fing an in Wiesbaden. Wir wissen ja alle, Wiesbaden heute nicht mehr. Früher war es eine der Fahrrad- oder die fahrradunfreundlichste Stadt Deutschlands.
Das ist noch nicht so lange her, 8 Jahre.
Immer wieder gemessen vom ADFC, genau. Und wir dachten damals, das war 2017, man muss doch irgendwas tun können, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Nämlich die einen, damals wohlgemerkt, die Politik sagt, warum soll ich Fahrradwege bauen, wenn eh keiner Fahrrad fährt? So sinngemäß, ja. Und die anderen, die Fahrradfraktion, hat sich gedacht, warum fahre ich Fahrrad? Es ist ja lebensmüde, in Wiesbaden Fahrrad zu fahren. Also von daher dachten wir, es müsste irgendwie eine Möglichkeit geben, eine Mechanik geben, die das durchschlägt. Und da haben wir eine App erfunden, wenn man so will, die nichts anderes kann als Kilometer sammeln, Fahrradkilometer, die man selber zurücklegt. Und die Idee war damals, dass immer wenn in Wiesbaden meinetwegen kollektiv 1000 Kilometer gesammelt worden wären, dass dann ein Bürgermeister sagt oder wer auch immer, Verkehrsdezernent, jetzt bauen wir wieder 10 Meter Radweg oder irgendwie sowas. So ein Petitionstool oder neuhochdeutsch auch Gamification in unserer Branche gesprochen. Haben wir damals fertig programmiert, gemacht, hat funktioniert, ist auf der C-Konferenz vorgestellt worden. Auch die Politik hat es gesehen, die Grünen damals haben das einbringen wollen bei uns ins Stadtparlament, ist aber dann irgendwie kläglich gescheitert. Auf politischer Ebene, sagen wir mal, und dann sind wir auf den Kunstbetrieb gegangen. Also wir haben gedacht, was wir mit der Politik nicht schaffen, machen wir über die Kunst.
Da gab es diese ganz tolle Tafel, wo ihr eigens dafür ein kleines Zeichengerät gebaut
genau.
habt, das in Live-Zeit die Fahrradfahrer gecheckt genau. und ihre Route auf eine Stadtkarte von Wiesbaden gezeichnet
genau.
hat.
Genau, so klein war das gar nicht. Die ist ungefähr, würde man sagen, 3x3 Meter oder ja. sowas, die ganze Zeichenmaschine.
Stand im Museum Wiesbaden?
Stand im Landesmuseum ganz offiziell für 4 Wochen und hat dort wirklich jeden Tag die Routen, die in echt getrackt worden sind, in live nachgezeichnet. Und du konntest dich als Einzelperson, als Familie, als Schulklasse, konntest du dich dann einschreiben und einen Tag claimen. Und dann, jetzt kommt der Witz ist, dieses Kunstwerk kaufen.
Und da war noch eine Besonderheit, wenn ich dich unterbrechen darf. Da gab es Leute, sie sind tatsächlich Formen gefahren. Also die haben Teams gebildet genau. und haben Formen gefahren, glaub, die dann dieser Zeichner nachgezeichnet hat.
Ich glaube, die Elli-Heuss-Schule war das. Die wollten ihr Schullogo quasi ins Stadtbild eingravieren.
Total genau. irre. Gibt es ja. auch ein Foto von, steht auch unten noch, das Gerät an sich.
Genau, ne? das Gerät ja. steht noch, funktioniert auch noch. Und ja, der Witz war, dass es damals für 140 € hätte ein Kunstwerk gekostet und es würde günstiger, je mehr Kilometer an dem Tag gefahren worden sind. Also ich glaube, der Minimumpreis war dann irgendwie 40 € oder sowas. Und das ging weg wie warme Semmel. Und das war dann das Entree eigentlich für uns auch da weiterzumachen. Und seitdem hat das ganze Projekt verschiedene Iterationsschleifen durchlebt. Also wir haben dann zig Awards gewonnen in der Branche, aber auch in der Digitalbranche, auch in der Fahrradbranche. Und dann sind wir in Linz gelandet bei der Ars Electronica, haben da auch wieder einen Award gewonnen. Und dort hat die Stadt Linz dann gesagt, das machen wir jetzt mal. Und in Linz ist es zum ersten Mal ausprobiert worden, genauso wie ich es gerade beschrieben habe. Plus dann das Novum, dass du mit den Kilometern nicht nur kollektiv was anschieben konntest, sondern auch individuell belohnt wurdest. Da gab es dann irgendwie 8 Kneipen oder waren es nur 5 vielleicht. Die haben dann die zweite Pommes gegen, weiß ich, 30 Kilometer rausgegeben oder das zweite Bier gegen 20 Kilometer, irgendwie sowas. Es gab da so einen Trade von Fahrradenthusiasten, also von Einzelhändlern, die da dem Fahrradfahren sehr wohlgesonnen gegenüber waren.
Und das ist ja bei uns jetzt auch so. Also ihr habt, alle reden von der Verkehrswende. Wir machen hier die Radwende und zwar in feinster Form, muss man tatsächlich ja. sagen, weil mit dieser App für 60 Kilometer, glaube ich, kann ich umsonst ins Museum Wiesbaden gehen. Für 15 Kilometer, die tausche ich auf dem Markt gegen 2 leckere Äpfel ein.
Bio-Äpfel,
ja, genau. Und in manchen Cafés kriegt man einen extra Shot Espresso. Also
genau.
Das steht alles in der App drin. Da sind die Partner, die teilnehmen. Und da kann man sich selber etwas Schönes erradeln, was ja eigentlich der tolle Gedanke daran ist. Es ist ja nicht nur, ich lasse das Auto stehen, ich nehme das Fahrrad, ich bin schneller. Nein, ich kriege sogar noch was geschenkt. Und das ist eigentlich ja, für die Händler, die mitmachen, für die Menschen, die auf dem Fahrrad sitzen, eigentlich für alle eine Win-Win-Situation.
Also man kann das auch anders sehen. Also die Standardfrage ist zum Beispiel, wer zahlt denn eigentlich die Zeche? Und diese Win-Win-Situation, die du gerade angesprochen hast, könnte man auch sehen. Für den Händler ist es vielleicht auch in erster Linie keine Win-Win-Situation, weil er zahlt diesen zweiten Espresso, den er umsonst rausgibt. Und dazu muss man wissen, also wir hatten das aber können wir vielleicht nachher noch drüber reden, in Ahrensburg bei Hamburg zum ersten Mal ausprobiert. Und damals sind die Händler noch von der Deutschen Bahn subventioniert worden. Also da sind dann die Dinge, die rausgegeben worden sind. Wenn dann ein Espresso real, was weiß ich, 1 Euro kostet, dann hat der 50 Cent bekommen, irgendwie sowas, weil wir nicht wussten, wie es funktioniert. Und haben dann festgestellt, dass tatsächlich es genügend Händler gibt. Nicht jeder Zweite, aber jeder Zehnte, der hat einfach Lust, die Fahrrad-Community zu unterstützen. Und das machen die aus freien Stücken, weil sie Lust drauf haben, weil sie vielleicht auch Neukunden gewinnen, weil sie die Verbreitung über die App, ist auch ein bisschen Marketing dabei. Die können aber an jeder Zeit auch sagen, nee, das ist jetzt erst der Espresso, wenn 10 € Warenwert schon real verkauft worden sind.
Und was auch fair ist.
Was total okay ist, die können tagesaktuell ihre Angebote ändern und wir experimentieren auch mit großen Playern, mit DM, Drogeriemärkte. Und da stellt man fest, dass diese Mechaniken tatsächlich funktionieren, dass dann über solche, in dem Fall ist es ein Gutschein, deutlich mehr eingekauft wird zum Beispiel. Also das sind schon auch so Dinge, die dann am Ende vielleicht doch wieder eine Win-Win-Situation sind. Aber in erster Linie, das finde ich das Schöne auch, machen das Leute freiwillig. Also die einen, die müssen sich die App laden und so weiter, anschalten und so weiter, die Userinnen. Und die anderen sind dann die Händler, die das erstmal aus Enthusiasmus machen. Aber am Ende geht die Rechnung auf, merken wir.
Wenn man jetzt denkt, ach, das nutzt doch eh keiner, da habe ich mal eine Zahl rausgesucht. In diesem Jahr wurden 100.000 Routen mit der App aufgezeichnet für Wiesbaden, 428.000 Fahrradkilometer gesammelt und 2320 Prämien eingelöst.
Was
also man kann schon von einem erfolgreichen Programm
absolut.
reden.
Ja, absolut. Ja. Tatsächlich muss man dazu sagen, man redet jetzt immer von den Prämien oder von dem Angebot, was man als Einzelperson bekommt. Tatsächlich ist ja der Mehrwert davon immer noch, dass jeder, der radelt, mit seinem Kilometer dazu beiträgt, dass Radrouten natürlich anonymisiert getrackt werden und am Schluss der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Und die Städte können dann, wird auch im großen Stil gemacht, die Routen auswerten und dann überlegen, wo, was weiß ich, neue Verkehrskonzepte gebildet werden,
Fahrradwege gebaut werden. Ja, wo braucht man wirklich auch einen Schnellweg zum Beispiel, einen Radschnellweg, genau, weil da viel richtig, Bewegung ist und
richtig.
So.
Richtig, und das machen die Städte, also allen voran Hamburg, die haben da zwei Professoren noch mit drin sitzen in diesen ganzen Gremienlandschaften. Das wird sehr, sehr intensiv genutzt. Da kann man als Fahrradfahrer auch sagen, egal, ob ich jetzt einen Kaffee kriege oder nicht, aber ich tue der Community was Gutes.
Ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie viel man eigentlich so durch die Stadt radelt.
Genau.
Ich habe es am Anfang gesagt, dein Team wird belohnt, wenn Menschen häufig mit dem Rad zur Arbeit kommen. Ist das richtig? Mhm. Ein Tag extra Urlaub oder so.
Ja, das ist das Highlight.
Ja.
Da muss man vielleicht kurz erzählen, dass also diese App, die ich jetzt gerade erwähnt habe, Radplus, Deutsche Bahn, die für die Städte funktioniert, also Kunde, Auftraggeber ist eine Stadt, wie Wiesbaden zum Beispiel. Und die rollen das dann aus für ihre Fahrradfahrenden. Und das Ganze wird es geben auch für die Unternehmen. Dass du als Unternehmung sagen kannst, ja, ich finde Fahrradfahren richtig, mich freut es als Chef, wenn man so will, dass meine Mitarbeiterinnen statt mit dem Auto, mit ÖPNV zu Fuß oder eben auch mit dem Fahrrad in die Agentur oder ja, ins Büro oder ins Unternehmen kommen. Und was kann ich dafür tun? Und das ist im Wesentlichen die gleiche Mechanik. Ich kann ja zum Beispiel, wenn du ein bisschen größeres Unternehmen bist, hast vielleicht eine Kantine oder sowas, könntest du ja sagen, okay, den Joghurt, der bei mir irgendwie 1,50 kostet, den gebe ich halt für die Hälfte raus. Oder gebe umsonst raus gegen 30 Kilometer. Und ja, da muss ich als Unternehmung, muss ich dann halt sagen, gut, ich habe da jetzt 50 Joghurts pro Woche oder pro sonst irgendwas, die ich dann umsonst rausgebe. Aber ich incentiviere das Fahren mit dem Fahrrad.
Mhm. Oder man krönt den Sattelkönig. Oder
zum Beispiel, genau, habe ich noch gar nicht, genau, kommt, ist ein anderes Thema, es wird also noch ein paar neue Features geben. Aber das Ganze, dieselbe Mechanik üben wir jetzt gerade, also auch mit Unternehmungen. Da haben wir 2, 3, mit denen wir jetzt üben. Eine davon durch Zufall wir selber natürlich, weil wir als Agentur das Ganze auch selber konzipiert und programmiert haben, üben wir an uns selber. Die läuft bei uns und jetzt kann man bei uns gegen, dass ich 20 Kilometer eine Clubmate kriegen und diverse anderen Sachen aus unserem kleinen Mini-Mini-Kiosk. Oder tatsächlich, du hast es angesprochen, kann man sich für 750 Fahrradkilometer pro Jahr einen Tag Urlaub erradeln.
Und sucht ihr noch Leute?
tun wir. Und der Witz ist, dass tatsächlich da ein Run losging. Also hätte ich nicht gedacht. Also innerhalb kürzester Zeit haben dann Leute diese 57 Kilometer geknackt. Und da war es nicht nur, kriege ich die zusammen, sondern bin ich der Erste. Oder
toll.
Die Erste, die das, ja. Und das war natürlich schön zu sehen, dass da wirklich, und das machen jetzt auch mehr. Also das funktioniert einfach.
Aber du lebst das Thema Fahrrad auch, oder? Es ist jetzt nicht nur so ein, ich möchte, dass meine Agentur mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken oder dem ich gebe, der Umwelt was zurück, aufwartet, sondern du fährst jeden Tag mit dem Fahrrad
daher. Ich fahre, wenn es
und nicht nur fahren, hast du mir erzählt.
Tatsächlich in Wiesbaden, also ich fahre wirklich, wann immer es geht, in Berlin sowieso. Also da habe ich nicht mal ein Auto. Hier hätte ich theoretisch einen Elektrosmart, aber wann es immer geht, fahre ich mit dem Fahrrad. Und in Wiesbaden ist die Absurdität, dass ich tatsächlich den Weg wähle, der eigentlich am unbequemsten ist, weil ich von der Emserstraße hoch hier ins Bergkirchenviertel, Philipsberg, hoch die 100 Stufen hochtrage, weil ich dann eben nicht die Schwalbacher Straße hochradeln muss. Weil ich immer denke, wenn ich da hinter so einem Bus herfahre, dann tust du dir nicht nur was Gutes, wenn du diese dicken Dieselschwaden einatmest.
Und dann hast du dein Sportprogramm morgens schon erledigt?
Das Kleine, ja.
Das Kleine, okay. Und wenn man Menschen in seinem Team unterstützen möchte, mit dem Fahrrad zu kommen, was hast du für Erfahrungen gemacht? Worüber freuen die sich am meisten? Also welche... nicht nur, dass sie das Fahrrad anschließen können und dass es vielleicht noch irgendeinen Spind gibt, wo man Sachen reinhängen kann. Habt ihr noch andere Dinge, die für die Fahrradfahrer attraktiv sind, dass sie sagen, ja, das ist doch gar kein Problem, dann ziehe ich mich da eben um?
Also ich bin mir nicht sicher, wir haben 2 Duschen, bin mir nicht sicher, ob sie jetzt wirklich der ausschlaggebende Grund sind. Also es gibt bei uns eine Dusche hier, die quasi verschiedene Firmen hier am Hof nutzen können und eine Dusche speziell für Scholz und Volkmar. Ich weiß gar nicht, wie oft die genutzt wird. Also aber sie wird genutzt und ist vielleicht ein letztes Argument. Und tatsächlich, wenn man aus Mainz rüber radelt, das ist dann schon eine Strecke, wo man richtig gut verschwitzt ankommen könnte. Du, ich glaube, am Ende ist es die Mischung von all den Sachen, die du schon angeführt hast und so eine gewisse Grundbereitschaft von einem Arbeitgeber auch und den Wunsch und das Thema. Man thematisiert es im Montagmorgen-Meeting, wenn wir Beispiele zeigen, man redet viel drüber. Wir arbeiten für zig Kunden, die im Bereich Fahrradfahren tätig sind. Also es ist so eine Gesamtmischung, glaube ich, dass das Thema, und bei jungen Leuten, ich meine, da müssen wir nicht reden, die haben manchmal nicht mal mehr ein Auto. Also,
die haben nicht mal mehr einen Führerschein häufig.
Genau, es ändert sich gerade rapide und ich finde es einfach grandios, dass das, da ein Teil beizutragen. Ja?
Ja, ich bin ja Wiesbadens Fahrradbotschafterin, also an mir kommt keiner vorbei und ich bin da immer in meinem Freundeskreis sehr umtriebig, was das angeht und da kommt auch keiner mit dem Argument an mir vorbei, naja, ich muss noch einkaufen, deswegen nehme ich das Fahrrad. Gerade gestern der italienische Nachbar, der hat gesagt, er will jetzt sein Auto abschaffen, aber vielleicht dann doch lieber eine Vespa. Dann habe ich gesagt, du nimm doch lieber ein Fahrrad, da kannst du doch bis zum Supermarkt in der Innenstadt vor die Tür fahren und noch alles reinladen. Jetzt stimmt, da hast du vielleicht recht, da musst du nochmal drüber nachdenken. Womit überzeugst du Leute? Was sind so deine Argumente? Bist du da auch in deinem Freundeskreis so ein bisschen unterwegs und rüttelst wach und erzählst oder schwärmst auch mal? Ich schwärme vor allem immer.
Ja, also wir reden dann meistens über das große Thema, was man, also jetzt jenseits von Fahrradfahren, aber wenn du jetzt bei Fahrradfahren bleibst, tatsächlich für mich der größte Kick, und da rede ich wirklich gern drüber, also ist, wenn du mit dem Fahrrad Urlaub machst. Also ich habe vor wirklich 4 Jahren angefangen, schon ja fast über 4 Jahre her, angefangen, meinen Sommerurlaub einfach nur noch mit dem Fahrrad zu gestalten. Das erste war damals, dass ich von Kempten nach Venedig gefahren bin.
Ah, das ist diese Alpentour.
Das ist diese ganz klassische Via Claudia, die einfach, da ist genau ein Pass dazwischen, zwei, der Fernpass und der Reschenpass. Und dann ab dem Reschensee, wenn man den vor Augen hat, das ganze Finchgau radelst du eigentlich, lässt den Gardasee rechts liegen und fährst eigentlich nur runter bis ans Meer. Und das ist also, weiß Gott, nicht anstrengend, wenn man das langsam macht. Also das schafft, glaube ich, ich bin wirklich kein so großer Sportler, was das angeht. Aber das hat so große Freude gemacht. Und du bist dann da, weiß nicht, waren glaube ich 7 Tage oder sowas, du bist dann so dermaßen drin in dem Thema und hast immer nur Natur um dich rum und siehst immer nur auf freudige Gesichter an jedem Brunnen, wo du anhältst und jedem Bach, wo du kurz badest oder sowas. Und dann fragt man sich allen Ernstes, wenn du irgendwann wieder dann an einem Auto, im Auto sitzt oder irgendwann später an einem Autoraststätte, wie man auch wirklich nur ernsthaft im Auto Urlaub fahren möchte.
Ja.
Also das sich anzutun, das ist für mich mittlerweile echt, weil wenn es klar, ab und zu muss man es machen, aber wenn du Familie hast, es gibt verschiedene Gründe, da geht es nicht anders. Wobei die erste Tour tatsächlich, das ist schon sehr viele Jahre her, haben wir auch in den Alpen gemacht mit Kindern, die damals 8 Jahre alt waren. Fällt mir gerade ein. Das war mit Freunden aus Kolumbien, die mich über die Anden gehetzt haben. Damals.
Dann hast du dich gerecht.
Ich habe mich wirklich gerecht. Das war ein Urlaub, wo ich mich gerecht habe.
Allein schon wegen der Temperaturen, die sind
erfroren
auf dem Weg dahin.
Ich wollte nur sagen, da war ein 8-jähriges Mädchen dabei. Und man kann wirklich Urlaub, ich kriege es von jungen Familien, die ich so kenne, kriege ich mit, dass auch Leute mit kleineren Kindern Urlaube machen.
Alles eine Frage der Ausstattung.
Es geht.
Ja. Und der Kreativität. Naja. Gibt es das Kiezkaufhaus eigentlich noch? Oder den Kiezkurier heißt es jetzt, glaube ich.
Ja.
Auch eine Erfindung, die auch ihr eine Erfindung, auf eurer Liste hattet.
Eine, könnte man jetzt sagen, tragische Geschichte. Aber das stimmt eigentlich nicht. Man kann die Geschichte immer so und so erzählen. Also das Kiezkaufhaus in seiner reinen Form gibt es nicht mehr, leider. Obwohl wir immer noch viele Vorträge oder ich viele Vorträge drüber halte und tatsächlich immer noch sehr oft angerufen werde dazu, gerade aus universitären Umfeld raus, ist da sehr großes Bedürfnis nach Austausch der Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Aber in der Form, dass es eine Shopping-Plattform ist, wo du also Bestandshändler aus Wiesbaden oder es gab ja dann 2 Städte, wo es gelaufen ist, wo die quasi ihre Waren anbieten und am Same-Day-Delivery mit dem Fahrrad, Kurier die Sachen ausgeliefert bekommst, das gibt's nicht mehr. Aber es gibt jetzt tatsächlich und auch wiederum ein bisschen mit Unterstützung der Stadt, muss man auch dazu sagen, den Kiez-Kurier. Und das ist, also wir hatten damals, als wir Kiez-Kaufhaus geschlossen haben, absurderweise ein paar Monate vor Corona, hatten wir einfach die Situation, weil wir einfach Geld verbrannt haben. Wir haben einfach jeden Monat wirklich viel Geld, investiert und das hätten wir nicht länger als Stolz und Volkmann nicht länger stemmen können. Und dann waren aber die Fahrer da, in dem Fall waren es nur Männer tatsächlich.
Und zwar Männer unterschiedlichen Alters.
Ja, lustigerweise, so Frank Otto, ich weiß nicht,
wie alt war der? 70?
Also der wird an die 70 rangehen heute jetzt.
Der fährt immer noch.
Ja, ja, klar. Und wenn der jetzt von seinen Privatreisen erzählt, also auch ein lebendiges Beispiel dafür, was alles geht, in welchem Alter. Nee, die Jüngsten sind, ich glaube, der August wird noch keine 18 sein, fährt jetzt gerade mit, hilft aus und ansonsten sind die da sehr jung natürlich.
Und den Kiezkurier kann man bestellen und der fährt in jeden Wiesbadener Einzelhandel, wo man sie hinschickt, holt Sachen ab, die man teilweise dort bezahlt. Da gibt es Unterschiedlichkeiten.
Da gibt es unterschiedliche Modelle, aber im Wesentlichen ist es ein ganz einfacher Kurierservice auf Fahrrad. Und die fahren übrigens bis Rüsselsheim raus, das wundert mich immer wieder, macht denen auch Spaß. Und die liefern manchmal, weiß ich, Blumen von A nach B oder eine Flasche oder ein Geschenk, aber insbesondere auch Kurierfahrten für Apotheken, für Ämter. Umweltamt ist ein Kunde von uns. Und das sind so ganz normale tägliche Fahrten, die.
Die fahren auch viele Akten, ne? Habe ich mal gehört.
Ja. Blut, nicht Konserven, aber Laborproben, kann man sagen. Also alle wirklich unterschiedlichste Art von Sachen wird transportiert und das. War natürlich damals, wir hatten die Leute, die waren toll, wir haben lang gesucht, bis wir die Crew hatten und die dann aufzugeben, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, komm, wir starten jetzt was Neues. Das heißt halt noch Kiezkaufhaus, aber es ist ein Kiezkuriert-Haus geworden und jetzt haben wir noch eine kleine Fahrradwerkstätte dabei und da wird geschraubt.
Ist das eine offene Fahrradwerkstatt?
Ja, die ist im Experimentierstadium, kann man sagen. Also wenn du jetzt hingehst als Botschafterin Wiesbadens, nee, wir machen das langsam auf, da werden alte Fahrräder repariert und das machen auch mit einer sehr großen Expertise. Gibt's den Otto, ist ein anderer Otto, der da wirklich sich extrem gut auskennt.
Eins deiner Themen ist auch der Superblock-Sonntag. Letztes Jahr gab es den zum ersten Mal in Wiesbaden in drei Vierteln. Das war in Rheingau, im Rheingauviertel, im Dichterviertel und Mitte, glaube ich, war das dritte Viertel. Genau. Vielleicht nochmal kurz zurückgedacht, so für alle, die es nicht mitbekommen haben oder nochmal zur Erinnerung. Straßen wurden gesperrt, von Autos befreit, meistens in so einem Karree um die schönen alten Altbauten herum, unter den großen Bäumen. Mussten alle Autos für einen Tag raus und dann... Du warst im Rheingauviertel, was hast du erlebt? Skizzier mal ein bisschen, mach mal Kino für den Kopf oder fürs Ohr.
Also das kann man zwar versuchen zu beschreiben in so einem Podcast, aber tatsächlich muss man es live erleben. Es ist irre. Es ist, wenn du eine Straße, die du jeden Tag, ich wohne da seit über, oh Gott, in dem Haus wohne ich seit 22 Jahren, so. Wenn du jeden Tag rausgehst, vor die Tür gehst und siehst das Blech, irgendwann ist es einfach da. Und wenn du dann zum ersten Mal die gleiche Straße ganz ohne, das sind ja nur in meinem Abschnitt da, Rüdesheimer Straße, beim Weinländer, 40 Autos, die da stehen, einfach, wenn die nicht mehr da sind, du stehst in der Straße und genießt diese Flucht runter oder rauf, je nachdem, und hast diese Bäume, da kriegst du eine Gänsehaut. Ich hätte so eine Gänsehaut. Es ist wirklich so irre, das zu sehen. Und dann weiß man erst, in was für eine Gunst man eigentlich hat. In einem Gebiet zu wohnen, wollte ich sagen, wo eben auch Bäume sind, die eine große Verschattung geben. Das ist übrigens auch uns letztes Jahr aufgefallen. Du hast es schon erwähnt, das war ja in drei Quartieren. Aber innerhalb eines Quartiers, die Rheingauviertel, war der Unterschied zwischen der Rüdesheimer Straße und der Marco Brunner, hätte größer nicht sein können. In der Marco Brunner hat es ein paar Bäume weniger und die sind kleiner und die Straße ist breiter. Und die drei Faktoren führen dazu, dass einfach sich die Feuchtigkeit nicht so hält. Also das war wirklich ein krasser Unterschied. Und deswegen, ich würde fast nur noch argumentieren über diesen Naherholungswert, den du direkt vor der Tür hast. Das ist wie ein kleiner Stadtwald natürlich nicht, aber ein kleiner Park, den du hättest, wenn du ihn anders nutzen könntest. Und das ist für mich eine Vision, oder die ich wirklich realisieren möchte, weil jeder, und wir hatten das übrigens schon vor dem Superblock auch angefangen, Frühstück auf der Gasse hat es geheißen, da haben wir einen Sonntag lang mal die Straße zugemacht, wenn man so will, hatten auch das mit einer Genehmigung oben einfach dicht gemacht, die Tischtennisplatte hingestellt und haben dann, aber die mussten die Autos nicht wegparken, ja, das war das, die kleine Nummer war das. Und dann haben wir auf der Straße Tische aufgestellt und dann konntest du auf der Straße frühstücken. Und da kam dann, wer da halt wohnt. Und das war jung und alt. Und das war insbesondere auch mit Sicherheit Leute, die jetzt vielleicht eher ein bisschen konservativ denken und das, weiß ich, einen anderen Aspekt zum Auto haben, als ich den vielleicht habe. Aber vollkommen wurscht, die haben alle das Gleiche gesagt. Ist das irre, diese Straße mal zu erleben? In dem Fall nicht ohne Autos, aber du sitzt auf der Straße, guckst nach oben, denkst dir, wow.
Man hat ja auch ganz andere Blickwinkel.
Genau.
Wenn man in der Mitte der Straße sich aufhalten kann, sieht man auch andere Dinge an Häusern, die man vom Bürgersteig aus zum Beispiel nicht sieht.
Also in dem Fall siehst du keine Häuser mehr, weil das Laubwerk so dicht ist. Da musst du schon genau durchlucken. Aber tatsächlich ist das ein Erlebnis. Die Leute haben alle gefragt, wann machen sie das endlich wieder?
Also ich habe einen kleinen Audiorückblick gemacht, den ich auch verlinke in der Folge. Aber woran ich mich ganz besonders erinnere, waren die Aussagen wie, mein Gott, sind die Straßen breit.
Genau, lustig, gell?
Ist das breit. Und es war ein ganz heißer Tag, es waren glaube ich über 30 Grad. Und das ist normalerweise ein Tag, wo man sich in der Stadt nicht aufhält, weil man gar nicht weiß, was man da machen soll. Und es waren alle auf der Straße, alle drei Viertel waren sehr gut gefüllt. Es gab Musik, es gab Flohmärkte, es gab gerade in der Marco-Brunner Straße, weiß ich noch, die haben ein Tennisnetz aufgespannt, weil die Straße weil die Straße so breit war. Und die haben Paletten rausgeschleppt und haben so kleine Frühstücksecken gemacht.
Genau.
Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, das ist kein Straßenfest gewesen, sondern das ist eine Vision, die vor, weiß ich, 15 Jahren oder so in Barcelona ihren Anfang gefunden hat, indem man Viertel von dem Autoverkehr befreit, wo es darum geht, sich im Prinzip den gemeinsamen Raum wieder zurückzuholen, um ihn für alle nutzbar zu machen. Und genau das hat man an dem Tag auch gesehen. Diese Freude in den Augen der Menschen, die durch ihre Straßen gehen und die, und das haben wir auch angesprochen, die überhaupt mal die Menschen in ihrem Viertel kennenlernen können, weil es einen Begegnungspunkt gibt.
Das ist ja das Absurde, gell? Man wohnt da und...
Ja, aber das gibt es dieses Jahr wieder. Letztes Jahr hat es das Umweltamt in Wiesbaden initiiert und ihr als Rheingau-Viertel habt gesagt, das war so toll, das machen wir jetzt nochmal. Und habt es selber auf die Beine gestellt. Und das Tolle finde ich, nicht nur einen Tag. Ihr macht es gleich ein ganzes Wochenende, oder?
Ja, das war eine logische Konsequenz eigentlich, dass wenn man das an einem Tag macht, ist es so viel Orga-Aufwand und du hast gefühlt gerade erst aufgebaut und dann schon wieder abbauen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es zwei Tage und das ging glatt durch. Also das war jetzt gar kein großes Problem. Tatsächlich ist es eine Handvoll Leute oder vielleicht zwei Handvoll Leute, die sich seit über einem halben Jahr zweimal im Monat treffen, sehr engagiert, immer einmal so im kleineren Kreis, einmal public. Das heißt, jedes, wirklich einmal im Monat gab es eine öffentliche Sitzung, wenn man so will, oder Besprechung oder so im Garten oder in einem kleinen Vereinsräumchen. Es ist wirklich krass viel Aufwand und eben deswegen dachten wir, machen wir es zwei Tage, weil man auch vor allem den Abend mal genießen will. Also ich erinnere mich noch letztes Jahr, da war da alles schon abgebaut, die Autos parkten dann so langsam auch wieder irgendwie. Und die Marco Brunner, das waren die coolsten, die haben dann noch ihre kleine Sofaecke draußen gehabt. Und da ist zu später Stunde setzten wir uns noch dazu und haben dann noch ein Bier getrunken. Und das war so eine nette Runde. Und du hast Leute kennengelernt, die in dem Fall eine Straße weiter wohnen. Okay, aber das ist ja die Absurdität. Das ist ein hochverdichtetes Viertel. Und du kennst die Leute nicht. Du kennst sie gerade beim eigenen Haus, aber im Haus gegenüber schon nicht mehr. Und das sind dann so Gelegenheiten, einfach auch Menschen zu treffen, die im selben Viertel wohnen.
Und es wird ganz wunderbar. Also diesen Samstag am 15. 16. Juli findet der Superblock im Rheingau-Viertel statt. Und das sollte man sich ganz dringend in den Kalender schreiben.
Auf alle Fälle.
Und lustmachend nochmal den Rückblick, den Audiorückblick vom letzten Jahr anhören. Wenn du dir etwas wünschen könntest, wie man den Fahrradverkehr verändern kann, was würdest du sagen, was würdest du tun, um das zu beeinflussen? Was glaubst du, bringt einen wirklichen Effekt? Ich glaube nicht, dass es nur mehr Fahrradwege sind. Da haben wir jetzt nämlich eine ganze Menge von und ich kriege immer noch zurückgespiegelt. Nee, ist mir zu gefährlich, mache ich nicht.
Aber dieses ist mir zu gefährlich, mache ich nicht, das wäre für mich eigentlich schon ein bisschen so der Schlüssel oder das Schlüsselwort oder Stichwort. Tatsächlich stellen wir fest, also gesellschaftlich gesehen, dass immer mehr Eltern Bedenken haben, gerade in Innenstädten, unabhängig von Wiesbaden, jetzt allgemein gesprochen, ihre Kinder mit dem Fahrrad von A nach B fahren zu lassen. Das ist ja ein Rückschritt, also auch in die Schule oder sonst wohin. Also jeder weiß ja, dass wenn Kinder sich mehr bewegen, sind sie aufmerksamkeitsstärker und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn sie sich mit dem Fahrrad bewegen, haben sie ein anderes räumliches Verständnis von der Stadt, als wenn sie nur im Rücksitz irgendwo im Auto sitzen und so weiter.
Orientierung ist es, da geht's von Jahreszeiten,
da geht's, alles. Wenn man da sich mal reinliest, das ist erschreckend. Motorik, Bewegung, da ist alles dabei, wo es leider Gottes gesellschaftlich gesehen die falsche Richtung geht. Und deswegen glaube ich, jetzt egal, ob man sich wünscht, mehr Fahrradwege oder Tempo 30 oder mehr Spielstraßen oder mehr verkehrsberuhigte Zonen, am Ende ist es ein Generationenthema. Und ich glaube, man muss wirklich überlegen, was tue ich meinen Kindern an? Damit meine ich jetzt in dem Fall nicht die große Klimafrage, das ist natürlich unstrittig, aber auch, indem ich sie nicht befähige, eigentlich in einer Stadt selber sich von A nach B zu bewegen. Und deswegen, glaube ich, muss man an die Kinder denken. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, wenn man so will, dass man da Konzepte entwickelt. Und da muss man eigentlich nur gucken, was es schon gibt. Also wenn du jetzt ganz weit zurückschaust, wenn man überfragt, Niederlande ist ja so ein Fahrradmekka natürlich als Land gesprochen. Warum ist es heute so? Weil die halt in den 70er Jahren hatten die so viele Verkehrstote und so viele Kinder. Also ich glaube, da gibt es ein Jahr, wo irgendwie knapp zwischen 400 und 500 Kinder gestorben sind im Wahnsinn. Straßenverkehr. Ja. Das kann man sich gar nicht mal vorstellen. Und da gab es eine Kampagne damals, Stop the Kindermord oder so. Und das ist auch knapp entschieden worden, aber daraus ist es dann für eben eine andere Form des Städteplanung ist dann entschieden worden. Das ist ein eigenes Plan. Und wir ernten, oder Holland, in dem Fall Niederlande, die ernten jetzt schon seit zig Jahren das, was sie in den 70er Jahren angelegt haben. Und jeder, der dort ist, denkt sich, wow, ist das irre. Das Gleiche in Kopenhagen übrigens.
Die haben auch in den 70er Jahren angefangen.
Das weiß ich nicht genau.
Ich habe gestern nochmal nachgelesen, die haben tatsächlich in den 70er Jahren angefangen, das umzusetzen, dieses Projekt. Es die Forderung gab, dass man die Straße nicht an den Autoverkehr abgeben möchte. Mhm. Und da haben die sich das Ziel gesetzt, dass sie die beste Fahrradstadt der Welt werden. Das ist mal 24 Jahre her. Mhm. Wenn man überlegt, dass wir seit 8 Jahren eigentlich hier erst in Wiesbaden das Thema Fahrrad so ein bisschen ist in den Fokus nehmen,
dann weißt du mal, was
ist schon eine ganze Menge geschafft worden. Und wir haben noch viel Zeit. Dann sind es ja jetzt noch 16 Jahre. Wenn das in dem Tempo weitergeht, kommen wir vielleicht irgendwann mal annäherungsweise dahin.
Genau.
Dass wir auch mehr Fahrradfahrer haben und die Radinfrastruktur ausgebaut wird. Und im Übrigen, die Kopenhagener geben 11 Millionen Euro aus für die Radinfrastruktur. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Und in Hessen, für ganz Hessen, sind es in 2022 13 Millionen gewesen.
Das ist also, interessant, gell? Mhm.
Und davon hat Wiesbaden 1,5 Millionen abgekriegt. Damit kann man, wenn man weiß, was Städtebau kostet, eigentlich nur
ja,
wenn man 150 Meter Fahrradweg bauen oder so, wenn man es richtig machen würde.
Genau, wenn man vor allem die Zahlen daneben legt, was Straßenbau, Autobahnbau und so weiter kostet. Aber Kopenhagen nochmal, wir hatten ja den Michael Kolbe-Andersen bei uns auf der SEA-Konferenz, jetzt schon auch wiederum wahrscheinlich vor knapp 10 Jahren. Und der hat ein bisschen, das war jemand, der mitgeplant hat, dann in den Nullerjahren und Zicken zuvor, um die Stadt fahrradfreundlich, also Kopenhagen fahrradfreundlich zu kriegen. Und auch die, um nochmal zurückzukommen auf das Kinderthema, auch die hatten einen Claim, und das war nicht nur ein Claim, das war auch ein großes Programm, Smart Kids Cycle. Also die wollten wirklich also auch die Kinder befähigen, Fahrrad zu fahren, um jetzt nicht nur smart im Sinne von verkehrstechnisch smart, sondern auch, dass sie sich anders entwickeln. Das ist die Gehirnleistung quasi, wenn man so will, übertrieben ausdrückt, sich verbessert.
Und es gibt ja auch Programme, wo zum Beispiel Kinder sich mit Fahrrädern treffen, um dann gemeinschaftlich zur Schule zu fahren. Also nicht nur die Laufgruppe morgens an der Ecke, da treffen wir uns um 7:45 und dann gehen wir den Rest zur Schule zusammen, sondern es gibt es auch für Fahrräder.
Ja. Ja. Ist übrigens lustigerweise auch, soweit ich weiß, in Barcelona erfunden worden, so wie der Superblock, von dem haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, aber das, doch, du hast es angesprochen, aber das kryptische Wort Superblock, Superia heißt es auf Spanisch, kommt ja auf Barcelona. Und aber auch dieser Bicicletta heißt das, glaube ich, auf Spanisch. Und Bicibus ist dieser Begriff für den Fahrradbus, für die Fahrradroute. Und da treffen sich quasi Kinder an einem Ort zu einer bestimmten Uhrzeit und fahren eine Route lang, wie ein Bus, also als quasi Konvoi, so wie eine kleine Fahrraddemo oder sowas. Und das hat angefangen vor 2 Jahren. Und da fuhren so zwischen 50 und 100 Kinder, also eine Route lang in Barcelona von einem Wohnviertel zu einer Schule. Und immer wieder an ein paar Kreuzungen weiter hielt man an, wie ein Bus, und hat weitere Kinder mit in den Konvoi aufgenommen. Und da fuhr dann damals noch die Polizei mit, glaube ich, vorne oder hinten oder irgendwie sowas. Da habe ich so Bilder im Kopf. Aber aus dem Programm sind jetzt irgendwie 15, 16 Routen geworden in Barcelona. Also wirklich Fahrradkinderrouten. Und das sind wirklich Kinder, Vorschulkinder, kleine Kinder. Dann fahren ab und zu die Eltern mit. Aber in diesem Konvoi sind sie eben sicher. Mhm. Und das machen die einmal die Woche, immer am Freitag, glaube ich. So, das ist so, das schwappt jetzt auch nach Deutschland rein. Ich glaube sogar, ich habe die Ulla bei vom ADFC neulich getroffen, ich glaube in Wiesbaden fangen wir jetzt auch an, da gibt es auch so 2, 3.
Ich werde mal nachfragen.
Versuche, genau, Biebrich ist das Stichwort, glaube ich. Man wird es nicht glauben, aber die Biebriche haben da was angeschoben.
Stimmt. Und wenn man überlegt, was Barcelona für eine Riesenstadt ist mit diesen tollen Avenidas, da ist ja auch Autoverkehr ohne Ende unterwegs und da geht es auch und wir schaffen das hier auch. Da glaube ich ganz fest dran.
Das glaube ich auch.
Michael, ganz lieben Dank für die Einblicke in deine Sicht auf die Dinge zum Thema Fahrrad und ich hoffe, es gibt noch viele tolle weitere Ideen, die ihr hier so entwickelt. Danke für deine Zeit und wir sehen uns auf dem Rad.
Jawohl, bis dann. Tschüss.
Na, da können wir doch eine Menge mitnehmen. Also Kinder ab aufs Fahrrad, beim Radeln immer schön die App einschalten, damit die Stadt weiß, wo noch ein Fahrradweg oder Streifen gebraucht wird. Und für den nächsten Blumenstrauß rufen wir einfach mal den Kiezkurier an und überraschen unsere Liebsten. Und ich frage dann mal bei der Stadt nach, ob die Nummer mit dem Bici-Bus in Wiesbaden auch eine Chance hätte. Und ihr macht euch hoffentlich am 15. und 16. Juli auf den Weg ins Rheingauviertel, um einen wundervollen Superblock unter großen Bäumen zu verbringen. Den sehr schönen Rückblick vom letzten Jahr findet ihr übrigens auch im Podcast Wiesbaden radelt als Sonderfolge. Das macht wirklich Lust, mal hinzugehen. Hört's euch an. Macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ach ja, und wenn euch ein Thema interessiert, schreibt mir doch gern über Insta oder per Mail und vielleicht radel ich dann auch hin und frage für euch mal nach. Genießt den Sommer, auf dem Rad ist er am schönsten, finde ich. Danke und tschüss, sagt eure Nico.